Wohnsinn und Raumglück,
dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien,
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie,
und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken
und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Willkommen! Wir begrüßen dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mit einer neuen Episode über die Wirkung von Raum und gebauter Umwelt auf die Menschen. I would like to welcome also our English listeners, English speaking listeners, because we noted a lot of listeners are in the USA. Welcome to them as well. Und hier sind wir wieder. Hallo Martina, bist du auch da in Wien?
Ja, auch ich bin wieder mit dabei. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch welcome to everybody who is listening to us abroad. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast.
Wir haben wieder ein interessantes Thema für dich, liebe Zuhörerin. Wir schließen nämlich heute in dieser Episode an ein Gespräch an, das wir in der Folge 116 mit Alice Hollenstein in der Schweiz geführt haben. In diesem Gespräch ging es um die Nachhaltigkeit von Architektur und wir schließen auch an die Frage an, die uns immer wieder beschäftigt, nämlich: Wie ist so ein Wert einer Immobilie hinsichtlich der sozialen Nachhaltigkeit eigentlich zu bewerten?
Ja, eine nachhaltige Immobilie, würde ich jetzt mal behaupten, ist mehr wert als eine nicht nachhaltige. Darüber können wir jetzt dann gleich sprechen. Aber wie misst man die Nachhaltigkeit und welche Bewertungssysteme gibt es eigentlich? Und damit wir einen Einblick erhalten in die Bewertungsmethoden und Möglichkeiten, habe ich mich an den Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft, kurz ÖGNI, gewandt und freue mich, dass er heute bei uns zu Gast ist. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen, Peter Engert.
Erstens einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein und bin schon gespannt auf Ihre Fragen.
Ein herzliches Willkommen, Herr Engert. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich habe in der Recherche über Sie Folgendes gefunden, das ich gerne hier zitieren möchte. Sie sagen, Sie sind ein erfahrener Optimist mit klaren Worten und wenig Geduld für Ausreden. Wunderbar! Seit über 30 Jahren beschäftigen Sie sich an der Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit, Immobilienwirtschaft und europäischer Regulierung. Nun gibt es aber unterschiedlichste nationale und internationale Bewertungssysteme für eben diese Nachhaltigkeit. Würden Sie unseren ZuhörerInnen erläutern, welche es gibt und wie die ÖGNI sich da einreiht?
Sehr gerne. Fangen wir mal so an. Es gibt überall nationale Bewertungssysteme, fast in jedem europäischen Land. Warum? Weil die Regierung die Hand darauf haben will, was investiert werden soll, wie das gebaut werden soll, etc. Diese Systeme sind meistens mit Fördermaßnahmen verbunden. Also der Erbauer, der Sanierer von Gebäuden wird dazu angehalten, diese Systeme zu verwenden, um Förderungen abzugreifen. Das Thema ist natürlich jetzt, wo die budgetäre Lage in allen Staaten eher kritisch ist, die Förderungen nehmen ab und daher auch die Bedeutung dieser nationalen Systeme. Alle diese Systeme haben eine Basis. Die Basis ist, es wird nur das Sichtbare gemessen. Also das heißt, es ist immer ökologisch, es ist immer Energieverbrauch, es ist immer ein bisschen Richtung Baustoffe, aber eher nur wenig, aber Banning von Gas und Öl und all diese Themen, die sind dort immer verarbeitet. International gibt es in Wirklichkeit nur drei Systeme, die in allen Ländern anerkannt werden. Das älteste ist BREEAM, das kommt aus England. Seit dem Brexit wird das in den Niederlanden europäisch weiterentwickelt, um hier die europäische Connection aufrechtzuerhalten. Ist eher ökologisch, hat aber auch Elemente von sozialer Nachhaltigkeit oder vor allem wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und ist ein echtes Zertifikat. Vielleicht auch für den Hörer nicht uninteressant, ein Zertifikat ist etwas, was ein zivilrechtliches Gutachten ist. Ist also keine Plakette, die man sich auf die Tür klebt oder sonst irgendwo hin, sondern das ist ein Gutachten, das hält für Banken, für Wirtschaftsprüfer etc. Das zweite kommt aus Amerika, Das ist LEED, ist ein internationales Bewertungssystem. Sie hören schon heraus, ich sage nicht Zertifikat, sondern Bewertungssystem, weil hier haftet niemand dafür. Es ist also kein Gutachten im rechtlichen Sinne. Daher ein Bewertungssystem, sehr, sehr ökologisch getrieben, hat aber einen Vorteil, dass du es auf der ganzen Welt anwenden kannst. Nachteil ist die Kultur der Architektur, die Kultur des Bauens des jeweiligen Kontinents, sage ich, das sage ich gar nicht Staat, sondern des jeweiligen Kontinents, wird dort nicht abgebildet. Es ist also ein Fertigteilhaus aus seltsamen Materialien in Amerika gebaut, ähnlich zu beachten wie ein Ziegelbau in Europa und hat ähnliche Bewertungskriterien, wo es natürlich gut ist für große internationale Konzerne, die ein Gutachten oder ein Bewertungssystem haben wollen für alle ihre Gebäude auf der ganzen Welt. Das ist natürlich fein. Man findet immer auf derselben Zeile dieselben Werte. Für die Entwicklung der Nachhaltigkeit in der Bauindustrie, in der Immobilienwirtschaft ist es nicht fein, weil die wirklichen Spezifikas, klimatechnisch, ja, Rohstoff vorhanden sein etc., all diese Elemente da nicht Berücksichtigung finden. Das jüngste Zertifikat ist das DGNB-Zertifikat, in Deutschland, in Stuttgart von der DGNB entwickelt. 2007 hat es das Licht der Welt erblickt. 2009 hat sich Österreich diesem System angeschlossen und der Grund dafür war, dass wir alle Säulen der Nachhaltigkeit gleich bewerten. Es gibt also nicht Ökologie, Ökologie und dann bist du nachhaltig, sondern es ist das wirtschaftliche, das ökologische und das soziale Thema gleich gewertet. Ich kann mit Maßnahmen, Investitionen in soziale Nachhaltigkeit Punkte erreichen, was ich in anderen Systemen nicht kann. Das DGNB-System ist ein Zertifikat. Wir haften dafür, wir haben eine Haftungskette. Es gibt eine Auditorenmannschaft am Markt, prüft die Dinge, dann wird bei uns eingereicht. Da gibt es eine Mannschaft der Konformitätsprüfung, der Qualitätsprüfung, die das dann überprüft. Und wenn es in Ordnung ist, das ist meistens nie in Ordnung, sondern es gibt immer zwei, drei Durchläufe im Vier-Augen-Prinzip. Wenn das dann da ist, wird das Zertifikat ausgefertigt. Ich darf das unterschreiben, also ich hafte auch dafür. Und dann wird das manchmal auch feierlich verliehen.
Ja.
Das sind so die Überblicke. Es gibt da noch Spezialitäten. Zum Beispiel in Frankreich haben wir ein System, das für den französischen und südamerikanischen Raum entwickelt wurde, aber sehr eng an dem DGNB-System dranhängt. Und die DGNB-Familie, um da auch einen Überblick zu geben, ist jetzt mittlerweile in Dänemark, Deutschland, Schweiz, Österreich, in Spanien, in Kroatien, in Bosnien-Herzegowina und ganz wichtig, weil wir darauf vorbereitet sind, in der Ukraine. Weil wir hoffen, dass die irgendwann einmal aufhören zu kämpfen, dann muss es einen Aufbau geben und dann sollte Nachhaltigkeit beachtet werden.
Meine Güte.
Man sieht ja, wie hoch der Anspruch ist. Und ich finde jetzt eigentlich, wenn man Ihnen so zuhört, wenn Sie sagen, das jüngste System ist DGNB, dann hat das, glaube ich, auch einen Vorteil, weil es ja doch alle drei Säulen gleichwertig behandelt.
Genau, glaube ich, ganz
Naja,
entscheidend, ja.
ich habe gleich mehrere Fragen. Also Sie hatten ja gesagt, in UK ist eben dieses BREEAM, dieses
Genau.
Zertifikat, ein zivilrechtliches Gutachten. Ist das sozusagen jetzt in den UK, weil die nicht mehr in der EU sind?
Ich glaube, das war einer der Gründe, dass man das GBC Niederlande, also das Green Building Council in den Niederlanden, damit beauftragt hat, hier weiterzuentwickeln. In den Niederlanden war BREEAM immer sehr stark vertreten, daher auch ein sinnvoll, strategisch sinnvoller Schritt, das in den Niederlanden zu machen. Und die Kolleginnen und Kollegen dort sind sehr, sehr aktiv und an den Dingen dran. Wir kommen dann eh noch auf die Regulativen. Die EU-Taxonomie ändert sich im Jahresrhythmus. Und wenn du mit dem Zertifikat nicht die EU-Taxonomie zumindest berücksichtigst, du tust das nicht feststellen damit, aber du musst sie berücksichtigen, um up-to-date zu sein. Und ich darf Ihnen sagen, sehr geehrte Damen, das ist eine harte Arbeit. Aus 200 Seiten FAQs, die richtigen Antworten zu finden, die dann eine Abbildung finden in der Bewertungsskala. Also das sind Herausforderungen. Und wenn du als außerhalb der EU stehender Staat da nicht mehr diese Kontakte, diese ständigen Informationsflüsse zwischen Kommission und Green Building Council hast, dann tust du es da schwer. Also das ist sicher gescheit.
Ja, und noch eine kleine Nachfrage. Wir hatten mit Alice Hollenstein in der Schweiz gesprochen. Sie hat das Bewertungssystem REMS, also REMS. Und Sie sagten ja aber eben, dass dieses DGNB auch für die Schweiz gilt. Sind das jetzt zwei
Genau.
unterschiedliche Bewertungen?
Ganz sicher, ganz sicher. REMS sagt mir nichts, aber die Schweizer Kolleginnen und Kollegen heißen SGNI und haben dort eine große Anzahl an Zertifikaten bereits abgewickelt. Und was mich sehr, sehr freut, gerade in der Schweiz, ähnliche Situation wie in Österreich, wenig Land, viel Berge, dass dort vor allem die Gebäude im Betrieb, also dass die bereits bestehende Bausubstanz einer Zertifizierung zugeführt wird und nicht nur Neubauten, weil Neubauten heißt immer Landverbrauch.
Ja, es ist natürlich schön, wenn die Neubauten das einmal vormachen und dass man das alles richtig
Genau.
macht sozusagen. Und dann hat man auch gute Argumente, dass man sagt im Bestand. Und es gibt ja natürlich auch viele Hürden im Bestand, muss man leider Gottes sagen. Also das sind die Voraussetzungen nicht so optimal, aber daran könnte man ja arbeiten. Sie sagen jetzt, also Sie sind ja mit der ÖGNI Teil eines Netzwerks nachhaltiger Gebäudebewertungssysteme eben und orientieren sich, das ist so wie, als wäre DGNB die große Schwester, kann man das so sagen?
Große Schwester ist vielleicht ein guter, nachdem Sie den unseren letzten Podcast Verbaut gesehen haben oder gehört haben,
Ja.
gehört und gesehen haben, sehen Sie das auch. Die Christine ist größer, die Christine Lemaitre als ich, also große Schwester passt. Aber wir agieren auf Augenhöhe und das ist, glaube ich, das Schöne. Jeder hat seine Schwerpunkte.
Ja.
Die soziale Nachhaltigkeit ist sicher in Österreich stärker verankert als in Deutschland. Daher Entwicklungen im europäischen Zertifizierungssystem Richtung soziale Nachhaltigkeit wird manchmal von Österreich angestoßen.
Sehr
Dann
schön.
gibt es wieder Schwerpunkte, wo die Dänen gut sind.
Ja,
Und das wird dann von denen angestoßen. Und ich glaube, dieser Chor der vielen Stimmen, die dann einen wohlklingenden Ton zusammenbringen, ist ganz, ganz gut. Und wenn man da immer nur sagt, na, das machen eh die Deutschen und uns ist das wurscht, dann werden wir nicht weiterkommen. Europäisch,
ja.
national vielleicht, aber europäisch nicht.
Herr Engert, das Zertifikat, das ist ja freiwillig.
Genau.
Okay, also klären Sie doch einmal auf, bitte, für wen macht es wirklich Sinn? Warum macht das Sinn? Was ist die Relevanz und was bringt das Zertifikat konkret?
Also bis 2019 gebe ich Ihnen recht, vollkommen freiwillig. Und jeder, der ein Zertifikat wollte, wollte in Wirklichkeit einen USP für seine Immobilie und dann bei der MIPIM in Cannes aufzutreten und zu sagen, boah, und super, und Gold haben wir auch. Schön. 2019 war es dann vorbei damit, weil da kam der Green Deal und mit dem Green Deal die EU-Taxonomie und seit 2021 verifizieren wir EU-Taxonomie. Das heißt, wir geben wieder ein Gutachten, wieder zivilrechtlich haltbar eine Erklärung ab. Nicht, wie die Taxonomie funktioniert, das ist eine Sache der Wirtschaftsprüfer, aber ob die Basis, dieses Projekt, die Immobilie, den Grundsätzen der EU-Taxonomie entspricht und damit eine Grundlage bieten kann für das EU-Taxonomie-konforme Wirtschaften des Unternehmens. Und jetzt kann man sagen, Neubau hat sechs Kriterien und da kann man jetzt lange darüber philosophieren. Leider keine sozialen, aber sechs ökologische Kriterien. In Wirklichkeit geht es hauptsächlich um bestehende Objekte, die haben zwei Kriterien, Energie- und Klimawandelresilienz. Und das ist sozusagen die Einstiegsdroge, weil viele Banken mittlerweile in Österreich verlangen, bevor sie eine Finanzierung freigeben oder zusagen, verlangen eine Erklärung zur EU-Taxonomie für das Projekt. Damit bist du praktisch in dieser Zertifizierungsschiene drin über die Taxonomie. Und wenn du dann mal diese zwei Ziele machst, mit einem Auditor geprüft von der ÖGNI, dann ist der nächste Schritt zur Zertifizierung ein einfacher. Und dann kommen die wirklich für mich spannenden Fragen hinein. Weil da sie selbstproduzierte Energie gerne verwende in meinem Gebäude, das muss dem Dümmsten klar sein, zumindest seitdem der Herr Trump in Arabien tätig ist. Das sind alles so Sachen, die no nah sind, ja. Dass ich, wenn ich eine Photovoltaik am Dach habe und in einem Hagelgebiet bin, dass ich die Photovoltaik gegen Hagel schütze, müsste jedem klar sein. Das sind so jetzt nicht die großen Aha-Erlebnisse. Das Entscheidende ist aber die Nachhaltigkeit wirklich ganzheitlich zu sehen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, wo noch ein weiter Weg vor uns liegt, nämlich zu sagen, liebe Freunde, ihr könnt investieren, was wollt. Aber wenn ihr in einer Lebenszykluskostenanalyse nicht darstellen könnt, dass diese Investitionen sinnvoll sind und über eine vernünftige Zeit wieder vertretbar zurückgewonnen werden können, amortisiert werden können, dann habt ihr ein Problem, weil dann ist das Gebäude aus der wirtschaftlichen Sicht nicht nachhaltig. Wenn ich sage, der Mensch, für den ich das Gebäude eigentlich baue, die Menschen sollen da drin arbeiten, Freizeit verbringen, wohnen, ist mir wurscht. Und bei den Budgetdiskussionen streiche ich all die Investitionen, die ich für Menschen da drinnen habe, raus, weil das ist eh Schnickschnack, das brauche ich nicht. Dann haben wir eine klassische Situation, das Gebäude ist möglicherweise nicht wertvoll aus Sicht des Menschen, der es nutzen will. Ist es nicht wertvoll, habe ich höhere Leerstände, verdiene weniger Geld, habe ich weniger Geld zur Verfügung, um zu sanieren, instand zu halten und so weiter. Irgendwann doch weit, weit unter der möglichen Lebensdauer ist es ein Lost Place und wird dann im schlimmsten Fall abgerissen mit hohem CO2-Aufwand. Und da hinzukommen, zu sagen, liebe Freunde, das ist alles schön, dass ihr Photovoltaik habt und Erdwärme und die neuesten Baustoffe und alles. Aber wenn ihr den Menschen nicht im Kopf habt, dann habt ihr ein Problem.
Ja,
Da müssen wir noch weitergehen, Herr.
wir sehen uns ja in unserem Gespräch. Die Erika applaudiert schon aufgeregt, weil
Genau.
eigentlich ist das das Thema, mit dem wir uns jetzt wirklich schon viele Jahre befassen. Und Sie haben zwei Kriterien genannt. Sie haben gesagt, Energie und Klima. Und es ist natürlich auch ein Kriterium, diese soziale Nachhaltigkeit.
Genau.
Ist es natürlich sehr komplex und es ist auch schwierig, das zu erheben. Und ich glaube, daran scheitert es auch oft, weil man ja immer danach fragt, was sind die konkreten Zahlen? Wie sieht das aus? Ja, es muss sich wirtschaftlich konkret abbilden lassen. Und das Thema ist sehr komplex und es braucht auch andere Arten, um das darzustellen, glaube ich. Inwiefern wird denn die soziale Nachhaltigkeit jetzt, sagen wir, bei ÖGNI berücksichtigt, weil Sie haben ja gesagt, vorweg in Österreich glauben Sie, dass wir da ein bisschen weiter vorne sind?
Und bitte gleich eine Frage im Anschluss. Was sieht diese europäische Taxonomie eigentlich vor?
Natürlich, die Frau Bühringer hat es, glaube ich, schon schön umschrieben. Wir leben ja in einer Angstgesellschaft, ja, und alle haben Angst vor falschen Aussagen, Shitstorms oder sonstigen. In Wirklichkeit haben wir das Problem, dass die Beamten in Brüssel, aber auch in Berlin oder in Wien die Dinge am liebsten bewerten, die klar offensichtlich sind, wo ihnen keiner einen Strick daraus drehen kann. Und das sind leider die ökologischen. Ja. Der Energieverbrauch quasi jedes Jahr fix. Das muss zahlt werden, das ist der Energieverbrauch. Ich kann sehr, sehr gut Prozentsätze von Kreislaufwirtschaft beachten. Ich kann sehr, sehr gut Müllmengen messen. Das sind so die Taxonomiekriterien, alle offensichtlich und alle, joe. Das große Problem an der sozialen Nachhaltigkeit ist, dass ich das Hirn einschalten muss, um messbare Themen zu finden, weil unter uns, ich unterschreibe das Zertifikat. Wenn man da ein Foto mit Fiaker und Sonnenschein von dem Gebäude reintun und sagen, das ist supi, und ich unterschreibe das und wir können es nicht beweisen, dann habe ich ein Problem und die Organisation. Also wir müssen sehr, sehr genau darauf achten. Und eine der Themen ist zum Beispiel die Raumqualität, Raumluftqualität. Wie ist die Feuchtigkeit? Wie ist die Durchschnittstemperatur? Wie wird gelüftet? Ja, wobei eine mechanische Lüftung, eine automatische mechanische Lüftung ist bei uns kein super Kriterium, wenn ich nicht mehr die Fenster aufmachen kann. Im Gegenteil, dieses selbstbestimmte Agieren ist bei uns sehr wichtig. Wir haben das Thema der Aufenthaltsqualität. Gibt es Kommunikationsräume? Sind die Gänge in diesem Gebäude ganz, ganz eng und man kann kaum aneinander vorbei und schon gar nicht stehen bleiben, um zu tratschen? Wie ist der Außenraum gestaltet? Ist nichts, sondern irgendein schieres Kunstwerk, das man irgendwo hinknallt, damit man einen Punkt kriegt? Oder ist es wirklich schön? Ist es Urban Gardening? Ist es grün? Sind Sitzgelegenheiten, wo man den Freiraum auch nutzen kann? Ja? All diese Themen werden bewertet. Vergesst es nicht, mein liebstes Thema, das Design for All, also früher Barrierefreiheit. Ganz, ganz entscheidend. Ich kann nicht alles messen, ob für sehbehinderte Menschen die Beleuchtung wirklich ausreichend ist. Aber dafür habe ich Experten, die dann ein Gutachten dazu abgeben im Zertifizierungssystem, dass diese Beleuchtungsführung für sehbehinderte Menschen ein guter Weg ist, um sich im Gebäude zurechtzufinden. Und wenn ich das habe von einem Experten, dann kann er mit gutem Gewissen unterschreiben. Wenn ich barrierefrei, das verfolgt mir jetzt 10 Jahre schon, wenn ich barrierefrei sage, sagen alle, um Gottes Willen, in jedem Stock ein Behinderten-WC entsetzlich. Aber keiner versteht, dass es ja in Wirklichkeit darum geht, dass wir als Gesellschaft altern, dass die Gebäude für ältere Menschen nutzbar sein müssen, ohne dass es zu großen Schwierigkeiten kommt. Wir können nicht alle mit 80 plus in ein Pflegeheim abschieben. Also in Wirklichkeit müssen wir ihnen Gelegenheit geben, das zu benutzen. Und es ist nicht nur der Rollstuhlfahrer, mit dem ich das mache, sondern es werden immer, immer mehr Menschen, die darauf bauen sollten, dass Design for All in unseren Gebäuden umgesetzt ist. So, jetzt
Ja.
sehe ich nur mehr Hände, also ich höre jetzt auf zu sprechen.
Ja, Sie hatten ja gesagt, dass Sie also Experten auch hinzuziehen, um diese Dinge auch zu bewerten und zu beurteilen. Was sagt Ihnen denn die Architekturpsychologie?
Sagt mir gar nichts, aber ich habe in Ihrem Fragenkatalog gelesen und das geht es.
Genau, um das geht es und ich würde da auch sehr empfehlen, vielleicht findet sich mal die Gelegenheit, vielleicht auch in unseren Podcast in frühere Episoden hineinzuhören. Weil genau das,
Okay.
was Sie nämlich eben benannt haben, Aufenthaltsqualitäten, die Logistik, Licht, Akustik, all dies spielt wirklich eine Rolle. Selbstbestimmtheit, ein großes Thema tatsächlich auch. Also all diese psychologischen Faktoren spielen ja bei uns und da sind wir eben die Experten und Expertinnen dazu und spielen eben eine große Rolle, wenn man überhaupt an Wohnen und Aufenthalt in Räumen denkt.
Darf ich noch ergänzen, Erika, zu dem, was
Ja,
du
gern.
sagst? Wir haben ja eine wissenschaftliche Methodik zur Bestimmung der menschlichen Qualität von Wohnungen, Gebäuden und Umfeld. Das heißt, es ist auch etwas, wo man das Hirn anstrengen musste und es funktioniert ganz gut. Wir werden das natürlich jetzt nicht zum Thema machen in dem Podcast, aber ich fände das schon gut, wenn wir vielleicht einmal separat über dieses System sprechen können.
Also ich finde das wirklich spannend. Und wenn da zusätzliche Inputs kommen, ja, wo Dinge entstehen, die man nicht aus die Finger sagen muss, sondern die schon gibt und die man erfahren muss, wäre ja, das gut, weil das könnte eine Arbeitsgruppe sein. Unsere Arbeitsgruppen laufen immer mit am Ende einem Positionspapier und Auswirkungen auf die Zertifizierung. Wenn Sie da sich freiwillig und
Ja.
unentgeltlich natürlich engagieren wollen, weil wir leben von unentgeltlichem Engagement, dann würde ich mich sehr freuen. Vielleicht können wir da eine Arbeitsgruppe
Ja,
in Wege
wunderbar.
leiten. Ja.
Sehr schön.
Jetzt
Ja.
nur als Beispiel noch zurück, weil Sie gesagt haben, bei den Kriterien und es geht zum Beispiel auch um Raumluftqualität, da muss ich kurz ein praktisches Beispiel einschmeißen. Da gab es eine Studie zur Raumluftqualität in Schulen, in Unterrichtsklassen. Das war wirklich erschreckend, weil die Luftqualität teilweise schlechter ist als in einer Tiefgarage. Und weil es innerhalb von 25 Minuten so eine schlechte Luftqualität hat, dass das also den Wert, der eigentlich erlaubt, x-fach übersteigt. Ja, und ich finde, wenn man jetzt daran denkt, wie viele Schüler und Schülerinnen wir haben und wie lange die Jahreszeiten sind, in denen wir die Fenster geschlossen halten und wo es dann wirklich eine mangelhafte Belüftung gibt oder sehr sporadisch. Also ich finde, da gibt es noch wirklich viel zu tun. Und dann fällt mir auch prinzipiell immer auf, weil Sie haben ja eingangs gesagt, naja, das sind so No-Nah-Themen, nicht? Und manchmal hat man so den Eindruck, dass man eben, und über das hatten Sie auch in Ihrem Podcast Fair Baut in der letzten Episode gesprochen, das fand ich sehr interessant, weil eigentlich sind es ja alle sehr, ich sage jetzt einmal, wenn man einen Anspruch hat an Qualität, dann ist man eigentlich automatisch in dieser Nachhaltigkeit drinnen, weil es gar nicht anders geht, ja?
Braucht
Und
man
man
überhaupt nicht
braucht aber.
diskutieren.
Ja, genau. Und dass es eben auch so ist, dass man natürlich den Wert dieser Immobilie nicht nur steigert, sondern auch erhält, in dem Sinne, dass es ja auch vorausblickend, weil das Ding steht ja nicht nur 5 Jahre und 10 Jahre hoffentlich, sondern es soll ja eigentlich das Ansinnen sein, dass das einen langen Lebenszyklus hat und
Genau.
hinterher verwertbar ist. Also es ist doch eigentlich alles ganz schlüssig. Ich frage mich manchmal, warum braucht man diese große Regulatorik eigentlich? Ja, warum?
Genau.
Ja.
Weil sie nicht beachtet, Martina.
Liebe Frau Mirow, liebe Frau Büringer, wir leben in zwei Staaten, die einander fremd sind, aber doch zusammenhalten. Nämlich dann, wenn es darum geht, ich brauche immer jemanden, der mir sagt, was ich tun muss, und dann mache ich es. Und da warte ich noch drauf, dass mir irgendwer eine Förderung dafür gibt, dass ich das mache, und dann ist alles gut. Wir haben verlernt, leider, wir haben verlernt, aus selbstbestimmtem Handeln die richtigen strategischen Entscheidungen auch ohne staatliche Begleitung und ohne Fördermechanismen zu treffen. Und all das, was Sie gesagt haben, ist hundertprozentig zu unterschreiben, wenn ich den Fokus meiner Ertragsbetrachtung nicht auf heute, morgen und übermorgen richte, sondern in Wirklichkeit um 10 Jahre verlängere, um 20 Jahre verlängere, um 30 Jahre verlängere. Das schaffen wir aber leider nicht. Es muss immer einen großen Krach geben, dann wird es wieder gehen. Aber wir schaffen es nicht, aus einer halbwegs funktionierenden Situation heraus diese Dinge zu entwickeln. Ich habe noch ein Beispiel: Resilienz. Wir haben gestern eine Riesenveranstaltung gehabt zum Thema Resilienz. Ich durfte dort auch sprechen. Und es ist darum gegangen, warum bewerten wir Resilienz nicht? Warum sagt jeder, ja, aber wenn ich jetzt Hochwasserschutz mache, da will ich schon eine staatliche Förderung. Es geht ja um das Eigentum der oder desjenigen. Warum braucht er da eine staatliche Förderung, um sein eigenes Eigentum zu schützen? Weil wir nicht daran denken, dass ein 100-jähriges Hochwasser mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit in den nächsten 10 Jahren eintritt. Wir denken nicht daran. Und wenn das dann passiert, rennen wir zum Katastrophenfonds und sagen, bitte gib mir ein Geld. Weil die Versicherungsanstalten sind ja mittlerweile so klug, dass sie Elementarereignisse nicht mehr versichern. Verstehen Sie, diese Denken, es wird schon nichts passieren, und das wird nicht so arg. Es ist eine falsche Einstellung und so bringen wir unsere Gesellschaft nicht weiter.
Sehr. Also ich merke Ihnen an, dass Sie wirklich da der Enthusiast und dieser Optimist sind, als den wir Sie auch vorgestellt haben. Herr Engert, ich würde gerne noch mal zurück zu diesem Zertifikat kommen, und zwar zu dieser dritten Säule dieser sozialen oder menschlichen Komponente. Was genau wird da bemessen? Was steht in dem Zertifikat nachher drin?
Also es ist ein Drittel, 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 wie ich erwähnt habe. In der sozialen Nachhaltigkeit wird das Thema Design for All gemessen. Es wird gemessen die Aufenthaltsqualität, die Raumluftqualität. Gibt es Begegnungszonen? Wie ist das Licht? Ist natürliches Licht? Ist nur künstliches Licht? Wie können die Räume genutzt werden? Wie sind die Grundrisse, zum Beispiel im Wohnbau, Albtraum, ausoptimierter Wohnbau, ganz entsetzlich, Raumhöhe 1,20 Meter bei einer Dachschräge und muss angemietet werden, wenn man die Wohnung haben will. Also all diese Themen werden da gemessen. Und ich würde lieber mehr messen, aber da tue ich mir dann schwer, es zu unterschreiben, wenn es um Dinge geht, die halt nicht ganz klar sind. Und da habe ich das starke Thema, wollte vor 2 Jahren eine Arbeitsgruppe einrichten, habe es auch getan, ist aber nichts rausgekommen. Die Schönheit.
Ja. Genau, da hatten wir gerade eine Podcast-Folge,
Mit Hans-Peter
Peter
Höhn.
Höhn aus Köln, der nämlich dazu geforscht hat und eine Doktorarbeit geschrieben hat. Es ist
Ja.
also auch wirklich sehr, sehr spannend. Und was mir in diesem Zusammenhang einfällt, das war von Frau Vassilakou, mit der wir auch gesprochen hatten vor kurzem, die nämlich gesagt hat, man hat nachgewiesen an schönen Häusern zum Beispiel, die wir als schön empfinden, durch was auch immer, gehen wir langsamer vorbei als an solchen, die wir schrecklich finden. Genau, ja, man macht so, das ist ja das, was Martina vorhin gesagt hat, das ist eigentlich so banal, dass man es eigentlich gar nicht benennen
Ja.
würde. Aber genau das ist es ja. Ich würde aber gerne noch mal fragen, zum Beispiel zum Thema Naturbezug, spielt das auch eine Rolle bei
Spielt
Ihrer?
eine Rolle.
Ja.
Spielt eine Rolle. Aber spielt in mehreren Kriterien eine Rolle, sowohl ökologisch. EU-Taxonomie, es ist das Thema der Klimawandelresilienz, weil Grünräume halt bessere Versickerungsmöglichkeiten bei Starkregenereignissen bieten, die Kühlung von überhitzten Städten ermöglichen, all diese Themen. Und in der sozialen Freiraumgestaltung natürlich ganz, ganz entscheidend, ist es nutzbar? Ist es nur grün und mit einem Zaun rundherum? Oder ist es grün und die Menschen können es nutzen, zum Beispiel. Und da habe ich jetzt viele schöne Beispiele schon gesehen zum Urban Gardening, das ja lustigerweise wirklich funktioniert. Und die Menschen sind auch enthusiastisch bei der Pflege ihrer Hochbeete.
Es gibt allerdings auch schon seit langem Studien, die nachweisen, dass eben auch der Blick in die Natur, also von draußen,
Natürlich.
einfach wirklich auch gute Wirkungen hat auf Gesundheit, auf Krankheitserleben und so Schmerzempfinden und so. Also das spielt eben auch eine Rolle zu diesen, sage ich mal, eher physiologischen Dingen wie Versickerung und Empfinden von Grün und von Natur.
Und das Nutzbar machen von dem Grün ist ja ein wesentlicher Punkt hier, weil man sagt, man möchte sich ja dieses Umfeld, das man hat, um seinen Wohnort oder um seine Wohnung herum, sich auch ein bisschen aneignen, ne? Dass man sich dann beginnt, irgendwie auch mit dieser Gegend zu identifizieren, dass man ein bisschen Rücksicht nimmt dort, dass man ein bisschen auch ein Auge drauf hat, ob alles in Ordnung ist. Das spielt ja eigentlich eine große Rolle, wenn wir unser Umfeld uns ein bisschen aneignen können und das gerne machen für diesen ganzen sozialen Zusammenhalt und diese gesellschaftliche Gesundheit, nenne ich es jetzt einmal, ne?
Natürlich, natürlich. Denken Sie aber auch an die Bildung der Kinder, wenn sie im städtischen Bereich mit Natur zu tun haben und einmal sehen, wo ein Erdbeer eigentlich herkommt und wie das wächst und wie es schmeckt, wenn man es direkt abbrockt. Ja. Also ich habe da zugeschaut, bei manchen, das ist sehr fein, natürlich viel zu wenig. Und das heißt ja schon wieder, um Gottes Willen, da muss ich ja den Untergrund schauen, dass kein Wasser durchgeht und das ist teuer und warum soll ich das machen und so weiter. Da kommt man dann gleich wieder in Diskussionen, was bringt es, ja, wo
Wieder.
man nur mit einem Zertifikat das zeigen kann.
Es ist so wahnsinnig spannend und ich glaube, wir könnten wirklich eine stundenlange Diskussion darüber führen, weil natürlich da viele Überschneidungen sind, eben auch mit der Architektur und Wohnpsychologie, um die es ja für uns hier geht. Und ich würde gerne eine Frage noch anschließen. Sie hatten ja eingangs gesagt, wenn die ökonomischen Verhältnisse irgendwie nicht mehr so stabil sind, dann reduziert man auch schon wieder, fängt man leise an, irgendwie Dinge
Natürlich.
Abstriche zu machen. Das erleben wir allerorten, denke ich. Also hier auch in Deutschland haben wir eine riesige Diskussion, wo kann man einsparen und was kann weg? Und ich würde jetzt gerne von Ihnen noch wissen, wie weit ist der Green Deal eigentlich? Sie sagten ja, das ändert sich auch von Woche zu Woche. Wie stabil sind diese Zertifizierungsanforderungen?
Also beim Zertifikat interessiert mir der Green Deal überhaupt nicht, ja.
Ah, okay.
Weil das ist vollkommen unabhängig. Ich versuche nur nicht was anderes zu fordern, als der Green Deal gerade fordert.
Ah,
Das wäre
okay.
blöd. Ja. Dass doppelt gemessen wird oder anders gemessen wird, das wäre ja unsinnig. Der Green Deal selbst, wir hatten jetzt jahrelang das Pendel ausgeschwungen in eine Richtung sehr stark. Jetzt schwingt es gerade in die andere Richtung aus. Ich glaube, dass die Aufgabe der Zivilgesellschaft wäre es, dieses Pendel versuchen anzuhalten in der Mitte. Also ich brauche nicht überall Lastenfahrräder, ich brauche aber nicht, ich pfeife auf alles und mache, was ich will. Irgendwo in der Mitte wäre es gut. In der Zwischenzeit, wo sich das noch nicht abzeichnet, dass wir politisch in der Lage sind, in Europa es in der Mitte anzuhalten, sagen wir, vergesst alle Regulatorien, vergesst die österreichischen Bauordnungen, vergesst den EU Green Deal. Konzentriert euch darauf, das Richtige zu machen für euer Eigentum. Und Entschuldigung, wenn es dann Ölkessel hast im Keller, dann musst du jetzt das Richtige tun. Du musst die Energieversorgung verändern. Das machst du jetzt nicht für die EU, das machst du nicht, obwohl du nicht an den CO2-Ausstoß und den Klimawandel glaubst, sondern das machst du nur aus wirtschaftlichen Überlegungen zur Sicherung deines Eigentums. Und damit nehme ich mich aus all diesen politischen Diskussionen als Zertifikat, als Taxonomie-Verification heraus, weil ich führe die nicht. Ich sage immer, denk an dich selbst. Dass wir uns politisch engagieren und natürlich zum Beispiel im Thema Resilienz jetzt stark fordern, diverse Themen, wo alle den Kopf schütteln und sagen, ja, wozu und wo bringe ich das durch und gewinne ich da neue Wähler, wenn ich das fordere als politische Partei. Das ist bei jedem Diskussionsvorschlag so. Aber wir gehen da nicht runter und wir sehen, dass viele stimmen uns zu und die Menschenmenge, die sich da anschließt, bei uns Mitglieder werden, bei der DGNB Mitglieder werden, und da Druck aufbauen auf die Regierenden, wird jedes Jahr ein bisschen mehr und das ist, glaube ich, gut so. Nur, und das ist auch wieder unsere Obrigkeitshörigkeit in Deutschland und in Österreich. Wir verlangen immer etwas von den Regierenden, sind dann unzufrieden, wenn da was kommt. Wir haben es verlernt, als Zivilgesellschaft zusammenzuhalten und da zu sagen, pfeif auf was die sagen, wir machen unser Ding. Und das wäre jetzt ganz, ganz wichtig, gerade, und wir sehen ja das, wenn Europa sich jetzt zum Beispiel ganz nach rechts verabschiedet in Frankreich oder in Deutschland. Das wird immer entscheidender und ich hoffe, viele Menschen kommen da drauf, dass das einfach notwendig ist. Wir müssen auf uns schauen, aber gemeinsam auf uns schauen, nicht als Egoisten auf uns schauen.
Dann kann man
Ja,
durchaus
also
was
ich finde,
abgewinnen, würde ich sagen.
ich erlebe es hier ja auch, dass man gerade beim viel Bauen und so heißt, da wird was eingespart. Und das sind eben häufig diese humanen Faktoren, die dann irgendwie hinten
Immer.
umfallen. Aber ich finde, das, was Sie gerade gesagt haben, ist auch eigentlich wirklich ein wunderbares Schlusswort, weil wir kriegen es nur gemeinsam hin. Wir kriegen es nur gemeinsam hin. Ich möchte noch mal loswerden, dass ich das schön finde, dass wir miteinander gesprochen haben.
Schön, ja.
Sie, der auch einen Podcast ja macht, Verbaut, wir nennen das hier nochmal, kommt auch in die Shownotes. Und wir hier mit unserem Wohnsinn und Raumglück, wo es einfach um viele Faktoren der menschlichen Qualitäten geht, ja, und zwar nicht nur für Wohnräume, sondern für jede Art von Raum. Räume wirken immer auf uns. Und deswegen bin ich jetzt also auch fertig und möchte jetzt, Martina.
Das wäre jetzt alles schon so ein toller Schluss, aber ich muss noch was wissen, bitte. Und zwar
Gerne.
aus Ihrer Erfahrung heraus, Herr Engert, weil Sie sind ja jetzt schon länger in dem Geschäft und Sie betrachten die ganzen Entwicklungen und so. Wenn ich zurückblicke an mein Studium an der TU Wien, da waren viele Themen überhaupt nicht einmal nur ansatzweise vorhanden. Ich habe den Eindruck, dass jetzt die jüngere Generation und auch, dass die Ausbildung und auch die Architekturpsychologie, also es sind solche Themen, die sich, finde ich, oder bin ich in der Blase, dass ich den Eindruck habe, dass diese menschlichen Aspekte ein bisschen wichtiger werden. Und wenn Sie jetzt die Bau- und Immobilienbranche betrachten, ja, was haben Sie für einen Eindruck, wie sich das entwickelt hat?
Das ist eine gute Frage. Ich bin da manchmal sehr pessimistisch, manchmal sehr optimistisch. Was wir gesehen haben bis 2019, haben wir nur Enthusiasten gehabt, die gesehen haben, dass Nachhaltigkeit wertsteigernd ist. Mit 2019, 2021 hat es dann aufgehört, da sind dann alle die gekommen, die es müssen. Und der Unterschied zwischen denen, die enthusiastisch sind und denen, die müssen, ist natürlich ein großer. Und war auch für uns schwierig, diese Mitglieder mit den unterschiedlichsten Ansprüchen in einer gemeinsamen Organisation der Ögne zu managen. Mittlerweile sind wir, glaube ich, am richtigen Weg. Und das Richtige war, glaube ich, wegzugehen von der Regulatorik hin zur wirtschaftlichen Notwendigkeit. Und egal, was wir fordern, wir verbinden diese Forderungen immer wirtschaftlich. Wir sagen nicht CO2 einsparen, sondern wir sagen, wechsle deine Energiequelle, weil du machst dich unabhängig von internationalen Strommärkten. Also wir sind in der Kommunikation, haben wir uns da ein bisschen verändert. Was ich sehe bei Veranstaltungen, ich glaube, das Interesse steigt. Nicht unbedingt das Wissen, aber das Interesse steigt. Und Interesse, das wissen wir alle, ist immer die Grundlage, um Wissen zu schaffen. Wenn bloß mich nicht interessiert, lerne ich auch nicht. Wir sind in der TU Wien, wir sind in der TU Graz, wir sind in der BOKU. Wir sind fast an allen Fachhochschulen in Kooperationsverträgen mit denen verbunden. Ich habe immer das große Vergnügen, immer wieder zu Kamingesprächen dort aufzuschlagen und mit den Studentinnen diskutieren zu können. Also das macht wirklich Freude. Es ist auch schön. Die merken sich auch, dass ich dort war, weil kommt man immer wieder vor, dass jemand kommt, sagt, Grüß Gott, ich heiße Meier. Und wir haben uns kennengelernt auf der FH dort und da. Ich kenne die Frau Meier natürlich nicht, aber die Frau Meier kennt mich. Und das ist schön, weil sie damit einen Kontakt hat zu dieser Nachhaltigkeitsdiskussion. Und ich glaube, da müssen wir weitermachen, die Bildung. Und wir haben unseren INA Award, INA Nordpol ANDA. Und da geht es an die HTLs, also nicht nur Universitäten und Wissenschaft, sondern auch Schulen. Dürfen einreichen, wenn sie was Nachhaltiges erfunden haben oder ein Projekt gestaltet haben in ihren vorwissenschaftlichen Arbeiten. Und dann werden sie dann ausgezeichnet von uns.
Lieber Herr Engert, man merkt Ihnen Ihren Optimismus und Ihren Enthusiasmus, Ihre Erfahrung auch an. Ganz spannend, Ihnen zuzuhören. Vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ich schließe mich an. Vielen Dank, Herr Engert. Schön, dass Sie bei uns waren. Es war ein tolles und sehr informatives
Gerne.
Gespräch.
Danke für die Einladung.
Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.